zusammen und herzlich willkommen zu meinem Podcast Die Leichtigkeit der Kunst in Kollaboration mit der Munich Highlights, der internationalen Kunstmesse auf höchstem Niveau. Mein Name ist Claudia Linzel und ich freue mich, hier auf spannende Menschen der deutschsprachigen Kunst- und Kulturszene zu treffen. Vom 17. bis 20. Oktober 2024 präsentieren die Aussteller der Boutique-Messe Munich Highlights wieder wahre Meisterwerke von der Antike bis zur Gegenwart in der unvergleichbaren Münchner Residenz. Mit dieser Folge reisen wir an den Kochelsee und der Entstehungsgeschichte des Blauen Reiters. Ich freue mich so sehr, heute hier im Franz-Marc-Museum gleich zwei Direktorinnen begrüßen zu dürfen, um mehr über den Expressionismus, den Blauen Reiter, Franz Marc und vor allem über den anstehenden Generationenwechsel hier im Franz-Marc-Museum erfahren zu dürfen. Herzlich willkommen, liebe Dr. Katrin Klingsoer-Leroy und liebe Jessica Keil-Holzbusch. Bitte stellt doch euch und eure Wege hier in diese wunderschöne Landschaft einmal vor. Liebe Katrin, wollen wir mit dir beginnen?
Ja, das Franz-Marc-Museum war sozusagen die letzte Station in meinem Leben als Kunsthistorikerin. Es war auch die längste. 15 Jahre habe ich das Museum hier geleitet. Und vorher habe ich bei den Staatsgemäldesammlungen in München gearbeitet und davor für heutige Verhältnisse relativ lange studiert. Und wenn ich so zurückblicke, dann bin ich immer wieder erstaunt, dass ich in der klassischen Moderne gelandet bin und im Expressionismus. Denn als ich angefangen habe zu studieren in den 70er Jahren, da gab es an der Uni vor allem Angebote zur älteren Kunst, Mittelalter, Barock, Renaissance vor allem. Und ich habe nach 4 Semestern in Regensburg, 4 Semestern Kunstgeschichte, bin ich nach Paris gegangen und habe da an der Sorbonne ein Jahr studiert. Und da habe ich zum ersten Mal, muss man wirklich sagen, die Moderne, das 20. Jahrhundert kennengelernt. Und vor allem dadurch, dass, also es war ganz privat wirklich, dass die Mutter meines damaligen französischen Freundes Künstlerin war. Und die hat mir eben viele Künstler vorgestellt, die ja weniger oder mehr bekannt waren. Und die hat mich vor allen Dingen mitgenommen in Ausstellungen, in die ich vielleicht sonst gar nicht gegangen wäre. Ich bin natürlich in die großen Retrospektiven, Grand Siècle, Nicolas Poussin etc. gegangen, weil das mein Thema war. Aber sie hat mich mitgenommen ins Centre Pompidou und ich habe da Ausstellungen gesehen, die mich so beeindruckt haben. Berlin, Paris zum Beispiel oder Berlin, Paris und die wunderbaren Museen. Und schließlich hat mir diese ganze Atmosphäre so gefallen, dass ich, nachdem ich dann in Bonn meinen Doktorvater gefunden hatte, wieder nach Paris gegangen bin und weiter über das 17. Jahrhundert gearbeitet habe. Also meine Doktorarbeit ging über Künstlerbildnisse des Grand Siècle, 17. Jahrhundert. Aber die ganze Zeit war ich umgeben von dieser Atmosphäre der wichtigsten Kunststadt zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Wenn man auf dem Montmartre spazieren geht, geht man am Bateau-Lavoir vorbei, dem Atelier von Picasso. Wenn man mit Freunden unterwegs war, dann haben die gesagt, habt ihr schon gesehen, Francis Bacon in der Marlborough Galerie 9, im Vergleich hinmarschiert. Und ja, alles stand zur Verfügung, Impressionismus, klassische Moderne. Und das hat mich extrem geprägt und dadurch bin ich dann tatsächlich in diesem Bereich der Kunst gelandet und auch geblieben.
Wie kamst du denn auf die Idee, Kunstgeschichte zu studieren? Ich glaube, Archäologie war ja auch noch dabei.
Also ich glaube, es gibt keine Zufälle im Leben, aber ich habe angefangen, Literaturwissenschaften zu studieren, deutsche Literaturwissenschaft in Regensburg. Und es war eine kleine Universität, die auch, glaube ich, gerade erst entstanden war. Das heißt, das Lehrangebot war nicht riesig. Und ich habe alles Mögliche mir angeguckt und gemacht. Und einmal bin ich eben auch in einem Seminar gelandet über mittelalterliche Malerei war das. Und hat mir sehr gut gefallen, diese Lehrveranstaltung, also diese Mischung aus Sinnlichkeit, indem man über die Technik sprach, das Ästhetische, die Deutung, die dahinter stand, fand es sehr, sehr interessant. Und ich fand auch ganz offen gestanden, dass die Studenten, die da saßen, viel interessanter waren als die.
Wie ehrlich.
Ja, aber ich glaube, das ist jetzt gar kein Nebenschauplatz, sondern natürlich sind die Menschen, die sich mit einer Sache beschäftigen, Teil der Sache gewissermaßen, ja. Man hat dann einen Gesprächspartner, man ist in der Atmosphäre, die man liebt, man ist motiviert, inspiriert und ja, es war also eigentlich mehr ein Zufall und meine Eltern waren beide sehr kreativ in ihrer Art, unsere ganze familiäre Atmosphäre. Und wir haben uns auch auf Italienreisen für Venedig begeistert und so weiter. Aber es ging bei uns nicht so, dass man jetzt irgendwas mit dem Reiseführer angucken musste oder so. Das ist nicht meine Prägung gewesen, sondern eher so ein grundsätzliches ästhetisches Interesse.
Und bei dir, liebe Jessica? Jetzt hier neu in der Runde?
Ja, tatsächlich ist bei mir vieles recht ähnlich gelaufen. Also auch ich habe relativ lange studiert. Das ist damals noch einhergegangen mit dem Magisterstudium, wo man ein bisschen mehr Freiheiten hatte, als man das heute in diesem Bachelor-Master-System hat. Und auch ich bin nach Frankreich gegangen, allerdings nicht so lange und auch nicht, um Kunstgeschichte dort zu studieren, sondern politische Wissenschaften, was mein Bezugsfach war. Und war da in Bordeaux eine Zeit lang. Also der Entschluss, Kunstgeschichte zu studieren, ist bei mir durch einen Lehrer ausgelöst worden, meinen Kunstlehrer damals, der selber auch Künstler war und bei Beuys studiert hatte und mir auf eine sehr, sehr eindringliche Art und Weise eigentlich die Bedeutung auch gezeigt hat, die Kunst hat und die Kunst sowohl auf so einer privaten, ästhetischen Ebene haben kann, also einfach dieser Kunstgenuss, dass man etwas sich an Dingen erfreut, die man sieht, aber auch gleichzeitig auch was für eine politische Ebene Kunst haben kann. Und ich fand es dann als Studium besonders interessant, weil es extrem viele unterschiedliche Disziplinen zusammengebracht hat und ich im Grunde da alles verknüpfen konnte. Also Sprache, Interpretation, Politik in irgendeiner Form, Geschichte, aber auch so eine Art, was Katrin gerade auch gesagt hat, gerade im Mittelalter, dieses auch so ein bisschen dieses Enträtseln von Bedeutung, indem man halt einfach diese Codes lernte, um zu wissen, was eigentlich auch bedeutet. Das hat mich immer total fasziniert. Und dann war auch für mich relativ schnell klar, dass ich ans Museum möchte. Ich habe dann schon vor meinem Studium schon Praktika gemacht an verschiedenen Museen bei mir in der Heimat. Ich komme ja aus dem Rheinland, also genau dem Niederrhein, und war dort unter anderem an den Krefelder Kunstmuseen und habe da auch einfach die Liebe zum Ausstellungsmachen entdeckt. Ich war eigentlich da, weil ich in den Bereich Kunstpädagogik wollte. Ich wollte gerne in diesen Vermittlungsbereich und habe dann aber mitbekommen, wie eine Ausstellung aufgebaut wurde und habe von dem Restaurator, der mich da an die Hand genommen hat, damals mit 18 Jahren, alles gezeigt bekommen. Und wir haben dann auch in Vertretung von der Künstlerin, die leider nicht anreisen konnte, dann Werke aufgebaut. Und ich fand das so spannend und ich hatte so eine Freude daran, also mit den Künstlerinnen und Künstlern zu arbeiten und dieses komplexe Projekt dann so zusammenkommen zu sehen. Und da war eigentlich mein Weg vorgezeichnet.
Und dann bist du ja auch erstmal eine ganze Zeit lang im Rheinland geblieben.
Nee, tatsächlich bin ich als allererstes nach dem Studium nach Frankfurt gegangen.
Ach ja, okay, ist ja nicht so weit weg, eine Stunde mit dem ICE.
Genau, also meine erste Station war an der Schönen Kunsthalle, wo ich auch erstmal im Bereich Ausstellungsorganisation geblieben bin. Das ist ja eine Kunsthalle mit einem extrem straffen Programm an Ausstellungen, also teilweise bis zu 11 Ausstellungen pro Jahr während meiner Zeit dort vor Ort. Und ich hatte das Glück, damals noch unter Max Hollein zu arbeiten, wo man wirklich viel lernen konnte. Gar nicht so sehr auf so einer persönlichen Ebene, sondern einfach allgemein, wie schön es eigentlich ist, wenn Teams gut zusammenarbeiten, wenn die Leute alle Begeisterung für das empfinden, was sie tun und wie dann halt wirklich so diese einzelnen Puzzlesteine so zusammenkommen. Und auch, was es bedeutet, wenn ein Kunstort gesellschaftlich angekommen ist, weil die Schirn vor allen Dingen eine der ersten Ausstellungshäuser war, die sich sehr, sehr bewusst geöffnet haben, ja, für jüngere Zielgruppen, Partys veranstaltet haben und ähnliches. Und das wirkt bis heute nach und sie haben einen wahnsinnig großen jungen Freundeskreis und haben es geschafft, so diesen Freizeitspaß mit ernsthaften Themen auch zu verknüpfen. Und das hat mich schwer beeindruckt.
Wie spannend, jetzt auch als künftige Direktorin, da werden wir gleich nochmal näher drauf eingehen, aber noch weiter zu deinem Lebenslauf und zurück oder hin zum Rheinland, da hattest du ja auch noch spannende Stationen.
Ja, ich bin nach meiner Zeit an der Schönen Kunsthalle, wo ich 3,5 Jahre ungefähr war, bin ich dann an den Kunstpalast nach Düsseldorf gewechselt und habe dort vor allen Dingen an einer großen Ausstellung gearbeitet, die Tangli-Retrospektive, die in Zusammenarbeit mit dem Stedelijk dann realisiert wurde. Und auch das war eine Ausstellung, die einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Jeder, der Tanglis Kunst kennt, also diese kinetischen, bewegten Skulpturen, die aus teilweise Schrott- und Abfallmaterialien zusammengebaut sind, aber immer mit unglaublich viel Witz und Spaß ja konstruiert sind. Das war eine wirklich sehr, sehr schöne Zeit dort. Und nach dieser Erfahrung bin ich aber erstmal wieder weiter aus dem Rheinland weg und bin nach Basel gegangen. Habe dort eine Zeit lang für eine Agentur gearbeitet, die Ausstellungen kuratiert hat und international an Museen und Ausstellungshäuser quasi gebracht hat. Und von dort aus bin ich dann ans Steenbrook-Museum gekommen.
Da gibt es ja auch eine wunderschöne Tengeli-Skulptur.
Ja, mehrere sogar, mehrere, genau. Ja. Ja, und habe dort jetzt seit 2018 als Kustodin für klassische Moderne und Wilhelm Nebenbrook gearbeitet. Kustodin, für die, die das nicht so kennen oder denen der Begriff nicht so geläufig ist, ist im Grunde so ein mittlerweile etwas veralteter Begriff, der aber gleichzeitig eine ganz wichtige Funktion beschreibt, nämlich dass man sowohl Ausstellungen kuratiert als auch für die Sammlung zuständig ist, also für die Pflege der Sammlung und die Erforschung der Sammlung. Das sind ja so Aufgaben innerhalb des Museums, die sich so ein bisschen auseinander bewegen mittlerweile, weil ja der Schwerpunkt immer stark auf Ausstellungen mittlerweile liegt.
Katrin, seit 2006 bist du hier im Franz-Marc-Museum, seit 2010 Direktorin. Du hast eine wahnsinnig spannende Zeit des Hauses mitbekommen, die Erweiterung mit dem Neubau. Kannst du die Hörenden und mich ein bisschen in die Geschichte des Hauses einweihen?
Ja, es ist tatsächlich so, dass ich seit 2006 dabei bin. Der Neubau ist 2008 eröffnet worden. Und schon, ja, mindestens 2006 gab es natürlich die Gespräche über den Bau, der damals schon im Entstehen begriffen war. Und das war sehr interessant in dem Sinne, dass man als Kunsthistorikerin natürlich nicht automatisch mit Museumsbauten konfrontiert wird. Und das war hier auch ein Format, was sozusagen begreifbar war, ja, für jemanden, der völliger Laie ist. Und hinzu kam, dass das Franz-Marc-Museum ein privates Museum ist, dass es privat finanziert wurde, dass auch die Auswahl des Architekten im Kreis der Museumsstifter passierte. Und damit war es ein ganz enger Kreis, der sich um das Entstehen und ja die richtige Proportionierung, die richtige Ausstattung dieses Baus gekümmert hat. Und ich war bei den Bausitzungen dabei. Ich hatte nicht immer viel zu sagen, aber es gab natürlich Punkte, die wichtig waren. Zunächst mal die Frage, was muss das Haus überhaupt bieten? Wie viel Raum? Was für eine Atmosphäre soll das sein? Und das war ein Punkt, der dann auch in meine Arbeit in den letzten 15 Jahren hineingereicht hat, weil ich von Anfang an den Eindruck hatte, und da war ich mit allen einig, dass dieses Haus eine private, intime Atmosphäre haben soll. Denn die Sammlungen, die hier zusammenkommen, sowohl die der Franz-Marc-Stiftung als auch die der Stiftung Etter und Otto Stangl, haben letztendlich private Wurzeln, privates Sammlertum. Und es sind eben, das haben wir ja schon gesagt, Werke der klassischen Moderne, des Expressionismus, die auch bestimmte Formate haben. Das heißt, ein Gemälde oder ein Aquarell von Paul Klee in der Pinakothek der Moderne, sehr schöner Bau, ist immer schwierig, ja. Muss man immer die Wände streichen oder irgendwelche Lichteffekte schaffen, damit das da nicht verloren geht. Und hier im Franz-Marc-Museum kann man die Klee-Sammlung, die wir haben, die zauberhaft ist und die ursprünglich von Rudolf Ibach, dem Großvater des Hauptstifters des Hauses, ja, ausgewählt worden ist, gekauft worden ist, die kann man hier zeigen, ohne große Veränderungen des Hauses. Und solche Dinge haben wir eben damals überlegt. Soll es nur Einheitsräume geben? Soll es nicht auch kleinere Räume geben? Wie sollen die proportioniert sein? Wie soll die Materialität sein? Soll es ein Betonboden sein? Das war damals extrem modern, so irgendwie geschliffener Beton, aber es schien uns nicht angemessen. Also wir hatten das Gefühl, Holz ist viel schöner und wärmer. Und diese Dinge wurden damals entschieden und die bestimmen natürlich das Museumsleben, auch die Ausstellungstätigkeit oder die Ausstellungskonzeption bis heute. Und das war insofern für mich so schön, weil ich ja in einem Kreis von Menschen gearbeitet habe und das eigentlich die ganze Zeit, auch nachdem der Bau schon stand, die alle untereinander im Gespräch waren und kommuniziert haben. Es ging jetzt nicht darum, dass irgendjemand bestimmt hat, sondern auch das war natürlich der Fall. Entscheidungen müssen getroffen werden von einer Person. Aber es war so eine Grundstimmung und ein Grundeinverständnis darüber, dass in diesem Haus die Sammlung zur Geltung kommen soll, dass es bestimmte Themen gibt, die den Bau bestimmt haben und die auch die museale Arbeit bestimmen sollten, also der Dialog zwischen Kunst und Natur, aber auch das Hervorheben der Qualität der Sammlung. Ja, die ruhige Atmosphäre, das ist eigentlich was, was ich dann im Laufe der Jahre für mich entdeckt habe oder gedacht habe und noch heute denke, dass dieses Museum ein Museum, sagen wir mal, mehr der Betrachtung und der Besinnung und des Rückzugs ist, als ein Haus, in dem ständig Bewegung ist und in dem unaufhaltsam Selfies gemacht werden und kleine Filme ablaufen oder Multimedia-Guides ausgegeben werden. Das schien mir für diesen Ort nicht angemessen und das passte eigentlich zu der Geschichte, die wir begonnen haben mit dem Bau, wo eigentlich noch niemand so recht wusste, wo führt das eigentlich hin? Wo ist das Happy End sozusagen? Ja? Und insofern war das eine sehr beglückende Erfahrung, kann ich sagen.
Franz Marc ist ja auf sehr tragische Weise im Ersten Weltkrieg durch einen Granatsplitter 1916 ums Leben gekommen. Das Franz-Marc-Museum wurde 1986 gegründet. Es heißt Franz-Marc-Museum Kunst im 20. Jahrhundert. Warum ist denn das Museum erst, jetzt muss ich rechnen, 70 Jahre nach seinem Tod gegründet worden? Was fand in der Zeit dazwischen statt?
Ja, ich glaube, da klärt sich auch dann sofort was. 1986 ist das erste Franz-Marc-Museum gegründet worden. Das ist ein Peter Klaus Schuster, der damalige Direktor der Staatsgemäldesammlung, hat mal gesagt, ein Heimatmuseum der Moderne. Das war hier in dem, das war gar
ist das
nicht
nett.
Ich glaube,
oder ist das?
Also ich würde sagen, es ist nett, weil das Museum war damals in dem Altbau, der jetzt auch noch zum Museumsbau gehört, untergebracht und das war wirklich idyllisch. Ja, da hingen ein paar fantastische Werke, also der Eselsfries von Franz Marc. Das springende Pferd von Franz Marc, dann, ich glaube, die roten Rehe, wenn ich mich nicht täusche, das ist jetzt eben schon sehr lange her, dass ich in diesem ersten Museum war. Und dann gab es aber auch sehr viele kleine Dinge, Postkarten, dann auch eine Maske, die aus dem damaligen noch so genannten Völkerkundemuseum in München ausgeliehen worden war, weil sie im Almanach der Blaue Reiter abgebildet war. Und das lag hier in einer traumhaften Landschaft, ja, aber auch so ein bisschen rundherum war der Park noch nicht so wie jetzt, war irgendwie ein bisschen wilder. Und es gab auch kein Restaurant, es war wirklich so ein kleiner Pilgerort zu Franz Marc. Und 2008 ist dann eben der Neubau eröffnet worden. Es gab einen großen Zuwachs an Gemälden, an Zeichnungen, Arbeiten auf Papier, fantastischen Sachen aus der Sammlung Stangl. Und die Erben nach Etta und Otto Stangl, die Erbengemeinschaft, die haben ja initiiert, dass dieser Neubau entstanden ist in Absprache mit der Franz-Marc-Stiftung, die das frühere, das erste Museum betrieben hat. Und um auf deine Frage einzugehen, erst 70 Jahre nach dem Tod von Franz Marc, das erschien hier in Kochel geradezu voreilig, ja, als Otto Stangl, so kenne ich das jedenfalls aus Erzählungen, hier angekommen ist und der Gemeinde vorgeschlagen hat. Man muss dazu sagen, dass Otto Stangl der Nachlassverwalter von Franz Marc war und viele, viele Werke hatte, auch schon hier Dauerleihgaben dann sofort untergebracht hat. Also Otto Stangl hatte vieles zu bieten und ist zur Gemeinde gegangen und hat gesagt, es wäre doch wichtig, dass wir hier in Kochel, wo Franz Marc so viel gearbeitet, gelebt hat, der hier in Sindelsdorf und dann in Ried gelebt, hier müsste doch ein Museum für diesen bedeutenden Maler sein. Und dann hat man gedacht, ja, wir können ja im Rathaus einen Raum einrichten oben und im Dach oder so. Es waren ganz abstruse Vorschläge. Und dann hat es sich so entwickelt, oder Otto Stangl hat es offenbar durchgesetzt, dass dann doch diese Villa mit Seeblick, die auch ja atmosphärisch und architektonisch so ein bisschen der Villa entspricht, die Franz Marc tatsächlich bewohnt hat, zumindest 3 Monate lang, bis er dann in den Krieg musste und gefallen ist, ja, dass dieses Haus dann zur Verfügung stand. Das heißt, das ist also für Kocheler Verhältnisse, würde ich jetzt mal sagen, aus Kochel-Perspektive, sehr schnell gegangen. Schon frühzeitig wurde Franz Marc hier präsentiert als wichtiger Künstler. Und im nächsten Schritt, als dann das neue Museum entstanden ist, was 2008 eröffnet wurde, da war die Gemeinde Feuer und Flamme. Inzwischen haben viele Menschen, die hier auch lebten, gesehen, was das für eine Bedeutung hat und ja, hatten auch wahrscheinlich ein offeneres Auge für diese Werke von Franz Marc, die bis dahin einfach noch nicht so wahrgenommen wurden, zumindest nicht von den Menschen, die hier lebten.
Und warum Kunst im 20. Jahrhundert? Was bedeutet dieser Zusatz?
Genau, ja, also es ist tatsächlich vielleicht etwas irreführend auf den ersten Blick, Franz-Marc-Museum oder beim ersten Hören. Aber als der Neubau entstand, haben wir natürlich auch über den Namen nachgedacht und es erschien uns irgendwie nicht gut, das zu ändern, Franz-Marc-Museum. Und der Zusatz Kunst im 20. Jahrhundert ist tatsächlich da, damit signalisiert wird, dass hier mehr geboten wird als Franz Marc. Und ich glaube, dass es gelungen ist, in den letzten 15 Jahren das Museum auch so einzuführen. Also ich begegne noch kaum noch jemandem, der denkt, dass hier nur Franz Marc zu sehen ist, wobei man sagen muss, dass ganz, ganz viele Besucher vor allem wegen Franz Marc kommen, zumindest die, die von weit her kommen. Die Besucher, die wir aus München haben oder aus Weilheim oder aus Innsbruck, die kommen wegen der Ausstellung, wegen besonderer Sammlungspräsentationen. Aber die Menschen, die hier Urlaub machen und dann auch ins Franz-Marc-Museum gehen, die möchten auch gerne Franz Marc sehen.
Dann richte ich die nächste Frage doch direkt mal an dich. Du kommst aus einem, ja irgendwie ja auch, Künstlermuseum, Lehmbruck-Museum. Jetzt ans Franz-Marc-Museum, Kunst im 20. Jahrhundert. Was hast du denn als erstes mit dem Franz-Marc-Museum in Verbindung gebracht?
Ja, tatsächlich habe ich auch als allererstes natürlich an Franz Marc gedacht und habe dann auch sehr intensiv mit der Ausstellungstätigkeit der vergangenen Jahre beschäftigt, halt auch, weil ich einfach selber gucken wollte, was gab es denn auch schon an Themen, was ist schon gemacht worden, weil ich mich ja auch ein bisschen jetzt programmatisch zukünftig hier einbringen werde und war auch wirklich überrascht, wie vielfältig auch das Ausstellungsprogramm war. Und das hat mir auch ein bisschen Mut gegeben, dann bei meiner Vorstellung auch ein bisschen weiterzugehen und auch eine Ausstellungsreihe vorzuschlagen, die ins 21. Jahrhundert reicht, die im Grunde gründet auf den Ideen der Expressionisten und Franz Marc, eben dieser Naturverbundenheit und dieser sehr feinen Wahrnehmung dafür, wie Natur und Menschen auch zusammenfinden können auf einer sehr harmonischen Ebene, zu sagen, okay, wie können wir das denn eigentlich als auch nochmal aus der Perspektive heutiger Kunstschaffender vielleicht auch nochmal aufgreifen, also Parallelen zu finden auch in den Themen der Expressionisten und sie dann in die Jetztzeit zu führen. Aber natürlich wird auch für mich der Fokus auf jeden Fall bei Franz Marc bleiben und seiner Zeit. Und da gibt es tatsächlich auch immer noch sehr, sehr viel, was man machen kann. Wobei ich wirklich auch beeindruckt bin, was du, Katrin, auch hier schon an Themen kreiert hast. Und das ist eine sehr, sehr hohe Latte, über die ich jetzt dann zukünftig springen muss.
Du kommst ja aus einem sehr urbanen Raum, jetzt hier ins Alpine. Wie wirkt denn diese sehr natürliche Umgebung auf dich? Was macht sie so mit dir?
Man muss ja tatsächlich sagen, dass Duisburg wirklich urban im urbansten Sinne ist.
Ich habe das jetzt nicht so formuliert.
Ja, also ich freue mich sehr zum einen, weil ich selber sehr naturverbunden bin und einfach auch jetzt auf einer persönlichen Ebene das Freizeitangebot hier in der Region enorm schätze und wahrscheinlich noch viel, viel stärker schätzen werde, wenn der Sommer jetzt so langsam kommt. Aber auch glaube ich, dass es einfach eine ganz andere Herangehensweise an Museumsmachen ist, wenn man auf der einen Seite in einer Region ist, wo das Museum nur ein Teil der Stadt und des kulturellen Angebotes ist oder ob man an einem Ort ist, wo es wahrscheinlich das kulturelle Angebot ist und wo die Leute auch gerne Urlaub machen und wahrscheinlich per se mit einer sehr, sehr positiven Einstellung auch umhergehen und auch dann hierher kommen. Das heißt also, man hat wahrscheinlich einfach den Vorteil, dass die Menschen entspannt und gut gelaunt und schon beglückt ins Haus kommen. Und ich hoffe, dass das sich dann auch weiter fortsetzen wird nach dem Besuch.
Ja, ich schätze mich ja sehr glücklich und ein bisschen stolz bin ich auch, dass ich eingeladen werde zu den Vernissagen, zu den Eröffnungsveranstaltungen. Und ein bisschen habe ich mich gewundert, warum die immer sonntagsmittags sind.
Wir haben eben festgestellt, dass viele Menschen samstagabends nicht nach Kochel kommen und die meisten unserer Besucher kommen nicht aus Kochel, kommen auch nicht aus Schlehdorf oder aus Benediktbeuern, sondern eben aus München. Und der Sonntagvormittagtermin ist der einzige Termin, wo es richtig gut funktioniert. Und das Gleiche gilt, aber das wirst du vielleicht nochmal anders ausloten für Veranstaltungen. Das ist halt sehr, sehr schwierig. Donnerstagabend 19 Uhr, ich meine, schon wenn man in München lebt, kann man Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag jedes Mal auf, ich weiß nicht, wie viele Veranstaltungen gehen und da muss schon was ganz, ganz, ganz Besonderes geboten werden, um dann nach Kochel zu fahren.
Ich bin jetzt aus Richtung Innsbruck gekommen und die Fahrt hierher am Walchensee entlang, Kochelsee, die ist so traumhaft schön. Also ich finde das ganz gut, dass die Veranstaltungen tagsüber stattfinden, sodass man auch etwas wirklich von der Umgebung mitnehmen kann. Und es ist auch nicht so gefährlich, bei der Dunkelheit wieder zurückzufahren.
Ja, ja, und da bist du auch nicht die Einzige. Ganz viele Besucher kommen tatsächlich mit einem Tagesplan, ja. Die gucken sich die Ausstellung an, dann möchten sie gern was essen oder trinken, dann machen sie einen Spaziergang und wir haben ja ein sehr konstantes Personal, also wenig Wechsel oder eigentlich gar keinen Wechsel und die Dame, die bei uns für den Shop und für die Kasse verantwortlich ist, die kommt aus der Gegend, die lebt in Murnau und die versorgt die Besucher immer mit Tipps, mit Wandertipps, mhm, mit Restauranttipps. Das ist ja einfach wunderbar, finde ich, so dieser persönliche Kontakt und das ist das, was die Besucher hier auch suchen. Also die möchten gerne eine schöne Umgebung, ein ansprechendes Ambiente und ich habe einige Mails bekommen in den letzten Jahren, wo mir Besucher geschrieben haben, was haben sie für ein nettes Personal und das fügt sich dann alles zusammen, dieses Sonntagmorgens und mhm, ich mache jetzt einen Ausflug.
Mhm. Eben hast du erwähnt, dass in der Schirn locker 11 Ausstellungen pro Jahr stattfinden. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, finden hier etwa 3 Ausstellungen pro Jahr statt. Wie wirst du das betrachten zukünftig? Eher 11?
Ich glaube, das ist Gäste aus München. Ich glaube, das ist tatsächlich personell nicht stemmbar. An der Schirn ist ja ein richtiges Kuratorenteam aus 4 bis 5 Personen, teilweise auch noch externe KuratorInnen, die da arbeiten. Insofern erklärt das auch, warum es so viele gibt. Und es gibt ja auch verschiedene Räume. Also meistens war das lange Gebäude zweigeteilt und nochmal eine separate Ausstellung in der Rotunde. Damit kommt man dann auf diese gesamten Ausstellungen. Also ich hoffe, dass ich es schaffe, den Reiherrhythmus auch beizubehalten. Aber das alleine wird wahrscheinlich auch schon eine große Herausforderung sein. Gerade jetzt in der Anfangszeit, wo ich mich erstmal auch einarbeiten muss. Und ich möchte ja auch mir ein bisschen Zeit nehmen, auch anzukommen und zuzuhören und auch von dir, Katrin, noch zu lernen, was denn auch zum Beispiel gut funktioniert. Also zum Beispiel der Hinweis auch mit sonntags funktioniert es einfach besser. Das andere haben wir schon ausprobiert. Ich muss da ja keine Versuchsballons starten, die schon mal gestartet wurden. Insofern werde ich da ein bisschen auch Zeit einfach brauchen, um so mein eigenes Programm auch zu entwickeln. Und das wissen die meisten ja nicht, wie viel Arbeit halt auch tatsächlich im Ausstellungsmachen steckt. Und gerade wenn man in den Bereich klassische Moderne geht und auf Leihgaben auch angewiesen ist, dann hat man mindestens eigentlich ein Jahr Vorlauf bei den großen Sammlungen, wenn man da anfragen möchte. Und das ergibt sich dann tatsächlich so ein bisschen von selbst, wie der Vorlauf dann eigentlich am Ende ist.
Ich glaube, da bist du eine wahre Marathonläuferin, oder? Leihgaben zu organisieren innerhalb kürzester Zeit.
Ja, ich meine, was du gerade gesagt hast, ist natürlich völlig richtig, dass es eigentlich viel Zeit braucht, um eine Ausstellung zu planen. Aber ich habe hier sehr viel improvisiert, muss ich einfach sagen. Und oft habe ich ganz ehrlich gedacht, oh, jetzt kommt der Winter, was machen wir da? Da müssen wir irgendwie, das ist nämlich eigentlich der Punkt. Ich glaube nicht, dass man im Museum in einem, wir sind ja keine Ausstellungshalle wie die Schirn, ja, wir haben ja eine fantastische Sammlung. Und eigentlich würde es reichen, 3-mal oder 2-mal im Jahr diese Sammlung umzuhängen. Da ist schon ganz viel zu sehen und zu lernen und zu genießen für die Besucher. Aber der Punkt ist ja, dass die Museumsbesucher, und das wird ja von den Museen auch angetrieben, eben an ein, ja, an das Spektakuläre gewöhnt sind. Und egal, ob das jetzt wirklich spektakulär ist oder nur von der Presse so angepriesen wird oder von der Werbung, das wollen die Besucher eigentlich haben. Und ich glaube, das habe ich jetzt auch mit der aktuellen Ausstellung versucht, eigentlich muss es so sein, dass die Museen mit ihrem Bestand leben. Und ich habe immer wieder versucht, und das ist auch möglich, also Sammlungsteile in den Vordergrund zu stellen, zu beleuchten und vielleicht zu akzentuieren durch wenige Leihgaben oder durch ein bestimmtes Konzept oder eine Fragestellung. Und ich finde auch Kooperationen sehr interessant, und das müssen nicht unbedingt Kooperationen sein. Das habe ich eigentlich für mich gelernt, wo man Ausstellungen tauscht oder 3 Stationen macht. Also es ist nämlich sehr viel Arbeit, und für uns jedenfalls bringt das keinen finanziellen Vorteil. Ich habe eher Kooperationen gesucht zu anderen Institutionen, also etwa Literaturhaus in München, oder was ich als sehr gut empfunden habe, war eine Kooperation mit dem Deutschen Forum für Kunstgeschichte in Paris. Die haben eine Ausstellung gemacht über Franz Marc und Gustave Flaubert, und die haben eben das Buch produziert, haben uns auch so ein bisschen inhaltlich mitgenommen und umgekehrt, und solche Sachen finde ich sehr interessant. Also ich habe den Eindruck, dass wir als kleines Museum da nicht jahrelang vorher Leihgaben anfragen können und dann hin und her tauschen und so, sondern wir müssen einfach das Preziöse und das Besondere und das Intime vielleicht pflegen, die Entdeckungen für den Besucher möglich machen, immer wieder von neuem. Und damit kriegt man auch 3 Ausstellungen im Jahr hin und man muss wahrscheinlich so einen Rhythmus herstellen. Aber ich mache das jetzt hier 15 Jahre und ich bin sehr gespannt darauf, was du machst, Jessica. Ich glaube, dass man natürlich, wenn man neu kommt, auch neue Dinge sieht und was Neues machen kann, einen anderen Rhythmus findet oder eine andere Perspektive, ein Veranstaltungsprogramm, wo in Kochel keine Parkplätze mehr zu finden sind.
Das wäre traumhaft.
Wobei die Kochel das, glaube ich, nicht so traumhaft finden. Nee, aber
ich zähle nur 3-mal im Jahr dann.
Ja, aber ich finde das ganz interessant, weil es gab ja während der Corona-Pandemie tatsächlich eine Zeit lang diese Diskussion, dass Museen sich wieder stärker auf die Sammlung fokussieren sollten. Und es war eigentlich auch einhellig so ein bisschen die Meinung aller und geht ja auch einher mit diesen Nachhaltigkeitszielen, nach denen ja mittlerweile eigentlich auch die Ausstellungsprogramme so ein bisschen ausgerichtet sind, oder die zumindest, sagen wir mal, die Visionen der Museen. Und das hat sich dann doch relativ schnell wieder umgekehrt. Und es geht wieder darum, dass man jetzt möglichst viele spektakuläre Leihgaben aus der ganzen Welt dann an einen Ort holt. Und das ist tatsächlich nichts, was ich jetzt vorhabe zu machen. Also da würde ich mich auch rausnehmen, weil das, was ich auch perspektivisch am Haus machen möchte, ist schon eigentlich ein nachhaltiges Museum, also das auch im Einklang ist mit den Nachhaltigkeitszielen der UN, eben zu sagen, also man kommt wahrscheinlich nicht komplett umhin, weil es eben auch ein bisschen die Erwartungshaltung der Besuchenden ist, aber trotzdem zu sagen, also wo kann man denn regional Werke leihen oder zum Beispiel halt eben auch mal eine Kooperation finden, dass man zum Beispiel mit einem Museum kooperiert, was die eigene Sammlung sehr gut ergänzt und dann halt aus diesen Beständen eine Ausstellung zu machen. Also, aber es wird auf jeden Fall definitiv eine Herausforderung, weil sich da die Erwartungshaltung und eigentlich aber die Verpflichtung der Museen im Sinne der Nachhaltigkeit zu agieren so ein bisschen diametral gegenüberstehen.
Katrin hat früher mal für die Fritz-Winter-Stiftung gearbeitet und dann auch mal eine tolle Ausstellung kuratiert. Franz Marc im Dialog mit Fritz Winter. Könntest du dir vorstellen, Wilhelm Lehmbruck an den Kochelsee zu holen?
Also tatsächlich haben meine ehemaligen Kolleginnen auch schon gesagt, ob wir denn da nicht mal kooperieren könnten.
Ach, bin ich so durchschaubar.
Das wäre natürlich in irgendeiner Form schön, aber ich habe jetzt natürlich auch ein paar Jahre lang sehr viele Ausstellungen zu Lehmbruck gemacht und ich freue mich auch wirklich jetzt mal neue Bereiche zu entdecken und mich auch anders zu fokussieren, aber ich glaube, ich werde diese Skulpturen von Lehmbruck und die Themen, die er hat, auch mit mir tragen und ich bin mir relativ sicher, dass irgendwann vielleicht jetzt nicht eine Franz Marc und Wilhelm Lehmbruck Ausstellung kommt, aber vielleicht schon auch eine Ausstellung, wo sie sich thematisch begegnen könnten.
Franz Marc, natürlich, wir kennen alle seine wunderbaren Werke. Wenn wir jetzt noch ein bisschen mehr über sein Leben erfahren wollen, was könntest du mir an Informationen mitgeben, die ich bestimmt nicht vergesse?
Was mich an Franz Marc eigentlich immer am meisten beeindruckt hat, ist seine Vielseitigkeit. Ja, also Vielseitigkeit jetzt nicht im Sinne von viele Begabungen. Ja, natürlich, erstmal ist er genial als Maler, aber sein Interesse für Menschen, das sich überall hingerichtet hat, sein Interesse für Philosophie, Theologie, Literatur und sein unbedingter Wille, andere zu unterstützen. Also das ist, glaube ich, auch was Wichtiges. Der Blaue Reiter ist ja entstanden, weil Franz Marc Kandinsky kennengelernt hat. Das ist übrigens ganz ein interessantes Phänomen. 1910, 11 haben alle diese Künstler sich kennengelernt. Paul Klee hat auf einmal entdeckt, dass er Nachbar von Kandinsky ist. Kandinsky hat Franz Marc kennengelernt, weil Franz Marc auf irgendeine furchtbare Ausstellungskritik, die beleidigend über die Werke von Kandinsky gesprochen hat, reagiert hat. Dann kam August Macke dazu, den hat Marc gewonnen. Und Kandinsky hat vorgeschlagen, lass uns doch ein Buch machen, Franz Marc, in dem wir mal zeigen, was unsere Referenzen sind, was uns alles interessiert als Künstler. Nämlich gerade nicht diese Gipsfiguren in der Akademie, sondern Kinderzeichnungen, afrikanische Masken, mittelalterliche Madonnen, all das kommt da rein in das Buch und dann ziehen wir auch Musik mit rein. Ich habe gerade Schönberg kennengelernt und so. Und dieses breite Spektrum, das hat Franz Marc sofort aufgegriffen. Das war natürlich auch seine Vorstellung. Das war auch die Vorstellung der übrigen Künstler, die in dem Kreis waren. Und er hat mit einer unheimlichen Energie Netzwerke geschaffen, Leute angeschrieben, Verbindungen hergestellt, immer unterstützend. Also ich erinnere mich an keinen Brief von ihm, wo drin steht, gut, vielleicht mal, das ist jetzt nicht so schön wie das. Und gegen Picasso hat er auch so ein bisschen, ja, ironisch geschrieben. Das war aber, glaube ich, eher so diese große Konkurrenz zwischen den beiden Avantgarde-Gruppen, ja, Kubismus und Blauer Reiter. Aber ich muss ehrlich sagen, Franz Marc, ich hatte jetzt eine Frage in einem Interview, welchen Künstler würden Sie gerne mal treffen? Ich möchte Franz Marc jetzt gar nicht so gerne treffen oder es interessiert mich jetzt nicht so, weil er mir als Mann, als Person gar nicht so anziehend erscheint, sondern ich würde lieber jemand anders treffen.
Nee,
aber
jetzt bin ich neugierig.
Ich würde zum Beispiel gerne mal Paul Klee treffen. Ich finde ihn immer wahnsinnig ironisch und witzig und vielleicht ist es auch langweilig, ich weiß es nicht. Aber
auch ein großer Teil dieser Sammlung hier.
Ist auch Teil der Sammlung, richtig. Aber ich finde das so bewundernswert, mit welcher Überzeugung er durchs Leben gegangen ist, mit welcher festen Überzeugung und mit welchem Engagement er andere unterstützt hat. Nicht zuletzt zum Beispiel Else Lasker-Schüler, die ja arm und mittellos war, wie er andere Menschen verteidigt hat, wie er in den Krieg gezogen ist. Ich kann diese Meinung überhaupt nicht teilen. Ich glaube, aus heutiger Perspektive kann man das nicht teilen. Und gesagt hat, wir müssen für das geistige Europa kämpfen. Das hat jetzt mit unserer Kunst nicht geklappt. Wir haben das nicht geschafft mit den geistigen Gütern, die wir hier in die Waagschale geworfen haben. wir müssen jetzt Tabula rasa machen mit dem Krieg. Wie gesagt, ich kann diese Perspektive nicht teilen, aber ich bewundere es, wenn ich seine Texte lese, wenn ich seine Bilder sehe, wenn ich sehe, wie er sich als Künstler entwickelt hat, wie konsequent er seinen Weg gegangen ist.
Ich frage mich ja immer, Franz Marc, Gründer des Blauen Reiters, zusammen mit Kandinsky, wenn ich mich richtig informiert habe, dann ist doch ein bedeutendes Werk Franz Marcs Namensgeber für den Blauen Reiter. War da nicht ein bisschen Konkurrenz zwischen den beiden Herren? Ich könnte mir vorstellen, zwei so große Künstler und dann wird diese neue avantgardistische Kunstströmung nach nur einer Person benannt?
Also das gab, glaube ich, so einen kleinen Kampf. Wer gestaltet das Cover des Almanachs? Franz Marc war der Jüngere, hat Kandinsky, glaube ich, bewundert. Und hat offenbar nachgegeben, so genau ist die reale Geschichte nicht nachgezeichnet, aber Kandinsky hat ja mal, das finde ich immer wieder lustig, ich glaube in seinen Erinnerungen, weiß nicht, ob es in den 30er oder in den 50er Jahren war, gesagt, als man ihn fragte, wie ist denn dieser Name entstanden, Blauer Reiter, und dann hat er gesagt, ja, das war beim Kaffeetrinken, Maria Marc hatte wieder so guten Kaffee gekocht und ich liebte die Farbe Blau und Franz Marc liebte die Reiter und die Pferde.
Du hast gerecht. Und Maria, da spielten doch auch zwei Marias eine Rolle im Leben von Franz Marc. Der war ja schon noch ein bisschen unternehmungslustig unterwegs, oder?
Ja, der war unternehmungslustig unterwegs und vielleicht ist das auch mal ein Ausstellungsthema. Ich weiß nicht, ob es genug Material gibt, aber wir haben auch Bilder in der Sammlung, die man als Mosaiksteinchen zu diesem Dreierverhältnis, was Franz Marc 1906 hier in Kochel gepflegt hat, zusammensetzen könnte. Es fehlen vielleicht Elemente, aber jedenfalls hatte er dann neben dem Verhältnis zu Maria Marc noch ein anderes und ist ja auch eine Ehe mit einer anderen Frau eingegangen, von der er dann wieder geschieden wurde und im Hintergrund stand. Aber wenn das wahr ist, was die Biografen schreiben, immer auch seine große Liebe von ganz früher. Und ja, vielleicht ist das eine schöne Geschichte für eine Ausstellung, eine Studioausstellung.
Jessica, das notieren wir jetzt schon mal. Und die Grundidee des Expressionismus, wie würdest du die beschreiben? Warum hat die sich in dieser Zeit um 1900 so stark entwickelt?
Ich glaube, das, was die Künstlerinnen und Künstler so fasziniert hat, war einfach all das einzureißen, was man vorher kannte und mit ganz viel Wagemut halt was Neues auszuprobieren. Und das ist ja im Grunde auch entstanden in einer Zeit, in der durch die Industrialisierung, aber auch durch neuere wissenschaftliche Erkenntnisse, auch im Bereich von Röntgenstrahlung und Infrarot und ähnlichem, der Entdeckung der Gesetze der Physik, gleichzeitig aber auch irgendwie dieser Introspektion, die ja durch die Psychoanalyse auch dann in Österreich aufkam, wo man plötzlich eine ganz neue Bandbreite auch an Themen hatte und die Welt, wie man sie vorher kannte oder glaubte zu kennen, in Frage gestellt hat. Und in so einer Umbruchssituation, in der man eigentlich das, was man eigentlich für verlässlich gehalten hat, plötzlich nicht mehr so sicher fassen kann, entwickelt sich ja ein sehr großer Raum für was Neues. Und da sind dann halt viele der Künstlerinnen und Künstler halt auch reingestoßen und haben halt nach ihren eigenen Vorstellungen angefangen zu arbeiten. Nicht umsonst ist das eine Zeit, in der plötzlich auch sehr viele Autodidakten und Autodidaktinnen ihren Weg halt in die Öffentlichkeit finden, was vorher ja eigentlich eher ungewöhnlich war.
Und auch viele Frauen.
Und auch viele Frauen tatsächlich. Und das finde ich auch wirklich jetzt sehr, sehr schön, auch am Blauen Reiter und an diesem neuen Betätigungsfeld, was ich dann hier habe, dass auch die Anzahl von Frauen, die in der Bewegung aktiv waren, ja auch wirklich relativ hoch ist. Und das ergibt natürlich auch nochmal ganz neue Möglichkeiten, das zu präsentieren.
Hier im Süden Deutschlands hat sich zu der Zeit der Blaue Reiter entwickelt, im Norden Richtung Berlin, die Brücke. Wann sind denn die Blauen Reiter und die Brücke-Künstler aufeinander getroffen? Ich meine, die Brücke ist ja auch ein großer Sammlungsaspekt hier in diesem Haus.
Also da kann man eigentlich zurückkommen auf dieses Netzwerken von Franz Marc. Ja, der hat eben mit Kandinsky zusammen an dem Buch Almanach der Blaue Reiter gearbeitet und hat in Berlin die Brücke-Künstler getroffen 1912. Und zwar hat er Kirchner besucht. Es gibt ein wunderbares Aquarell von Kirchner, was Maria Marc zeigt auf dem Sofa in dem Atelier von Kirchner. Und was aber eigentlich wichtig ist, ist, glaube ich, zu sagen, dass Franz Marc interessiert war an allem Neuen und er hat dann so einen ganzen Stapel Zeichnungen von den Brücke-Künstlern nach München geschickt oder vielmehr nach Murnau zu Kandinsky und hat geschrieben, guck dir das mal an, das ist vielleicht nicht alles nach unserem Geschmack, in Klammern, weil nicht abstrakt. Aber das sind doch tolle Künstler. Und Kandinsky hat zurückgeschrieben, so ungefähr, na ja, schon geht gut, schon. Aber ich glaube, er hat wörtlich geschrieben, für mich ist es zu viele Schamhaare.
Sehr gut.
Also die beiden Gruppen haben sich wahrgenommen und insbesondere Franz Marc ist da wirklich auch zu so einem Verbindungsglied geworden. Und er hat eine Freundschaft gepflegt mit Erich Heckel. Wir haben auch einige Postkarten in der Sammlung, die Erich Heckel an Franz Marc geschrieben hat und auch illustrierte Postkarten. Und da sieht man, dass er auch so ein bisschen für einige Kollegen als Rettungsanker gesehen wurde. Also Heckel hat ihm geschrieben, ich muss wieder verkaufen, ich muss ausstellen, so ungefähr. Oder man sieht, dass Franz Marc immer versucht hat, zu unterstützen und Menschen zu integrieren in die Projekte, an denen er gearbeitet hat, ne?
Eigentlich könnte man das doch auch als Aufruf sehen an die zeitgenössischen Künstler. Schreibt mehr Briefe und Postkarten, nicht so viel WhatsApp.
Ja.
Damit es auch ein bisschen nachvollziehbar bleibt in der Zukunft, damit man solche schöne Kommunikation eben hat. Ja.
Tatsächlich glaube ich auch, was jetzt sehr spannend auch für mich werden wird, ist einfach, dass Marc ja unheimlich kommunikativ war und dass sehr viel erhalten ist, auch von seinen persönlichen Äußerungen. Das war bei Lehmbruck tatsächlich anders. Das ist relativ mau, was es an Zeugnissen gibt. Sehr viel ist nach seinem Tod von Westheim, seinem Biografen, eigentlich nochmal retrospektiv festgehalten worden, wo man natürlich auch überhaupt nicht richtig beurteilen kann. Entspricht das der Realität? Das ist auch ganz viel Interpretation gewesen und auch so ein bisschen so eine Legendenbildung in irgendeiner Form. Und ich bin ja auch als Kunsthistorikerin ja auch wirklich daran interessiert, ist es denn auch belegbar? Es ist ja schon sehr wichtig, dass man nicht immer nur interpretiert. Also natürlich ist eine Interpretation auch immer schön und das ist ja auch unsere Aufgabe als Kuratorin, auch so eine gewisse Lesart vorzuschlagen. Aber ich finde es auch trotzdem gut, wenn man das auch belegen kann und sagen kann, okay, da gibt's wirklich diese Verbindung, die war da. Das kann man belegen anhand dieser Fotografien oder dieser Briefwechsel. Anstatt dann halt irgendwie zu sagen, man mutmaßt, weil Personen sich zum selben Zeitpunkt irgendwo aufgehalten haben. Und ich glaube, das macht es dann halt auch für uns als Museum auf jeden Fall immer spannend, das Thema zu bearbeiten, weil man einfach immer wieder wahrscheinlich auf Themen stoßen wird, die relevant sind oder die man vielleicht vor einiger Zeit noch nicht für relevant erachtet hat, aber dann jetzt oder in 10 Jahren als Thema wiederfinden kann oder wiederentdecken kann. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall auch für mich eine lebensfüllende Aufgabe werden.
Über einen Sammlungsbaustein haben wir noch gar nicht gesprochen, über die Nachkriegsmoderne.
Ja, das ist natürlich zurückzuführen auf die private Geschichte der Sammlung. 1947 haben Etta und Otto Stangl in München, also in den Ruinen, eine Galerie eröffnet mit dem Ziel, dort die damalige Moderne zu vertreten. Also das war etwa Fritz Winter, Hans Hartung, Pierre Soulages, also Baumeister. Und Etta Stangl war eine geborene Ibach und hatte aus ihrer Familie auch klassische Moderne. Und die haben in ihrer Galerie ein Zusammenschluss gelungen zwischen der klassischen Moderne oder ein Übergang, ein harmonischer der klassischen Moderne. Also etwa eine Ausstellung zu Franz Marc gab es, zu Jawlensky, Klee glaube ich jetzt nicht, Kandinsky haben sie gezeigt, aber sie haben eben auch Fritz Winter und Hartung und Baumeister gezeigt und das waren damals Werke, die nicht unbedingt eine große Käuferschaft gefunden haben, ja. Und diese Werke lagen ihnen am Herzen und es hatte auch was damit zu tun, dass wie so eine Art von den beiden jedenfalls wie so eine Art Bildungsauftrag betrachtet wurde. Also dass man nach dem Krieg, nach den 12 Jahren Nationalsozialismus, nach der Aktion Entartete Kunst, dass man irgendwie was wieder gut macht und der Jugend zeigt, was wichtig ist, was aktuell ist. Und die Werke der Ausstellung der Künstler sind eben zum Teil auch im Nachlass der Galerie geblieben und als Anfang der 90er Jahre das Galeristen-Ehepaar kinderlos verstorben ist, ist das eben vererbt worden an die heutigen Museumsstifter und das ist alles mit in die Sammlung eingegangen und ich finde das wirklich ganz wunderbar, weil Franz Marc und auch Kandinsky und Klee und so weiter, das waren ja Maler, die sich bis zum Ende ihres Lebens weiterentwickelt haben und die auch in diese Richtung gegangen sind, die die Abstraktion immer im Blick behalten haben. Und die Künstler wiederum, die nach dem Krieg 45 angefangen haben zu arbeiten, die haben immer wieder gesagt, das geht bis zu Norbert Kricke, den wir jetzt gerade gezeigt haben. Das ist unser Bezugspunkt, der Blaue Reiter. Hier fangen wir wieder an sozusagen. Sind da sozusagen eine Generation, haben sie zurück übersprungen.
Hat nicht auch eine ganz tolle Kricke-Skulptur im Park steht?
Doch, haben wir seit letzten Herbst. Raumplastik, große F2, tolle Arbeit.
Jetzt haben wir ja auch schon über so viele schöne Werke gesprochen. Und dieser Podcast ist in Kollaboration mit der Munich Highlights entstanden. Darf ich mal ganz frech fragen? Ich vermute, dass du auch Gast der Munich Highlights schon seit vielen Jahren bist. Bist du dort auch schon mal fündig geworden?
Ja, ich bin schon mehrmals fündig geworden. Vielleicht darf ich zunächst mal vorausschicken, dass ich diese Messe liebe. Ich finde es einfach genial, dass man im Zentrum von München am Odeonsplatz diese exquisite kleine Messe hat, wo man sich auch nicht verirrt, weil die nicht so riesig ist und wo man in Ruhe gucken kann und auch immer wieder mal hingehen kann, ja. So, wenn man gerade den Odeonsplatz überquert und noch eine halbe Stunde Zeit hat. Wie auch immer, wir haben mehrere Werke da gekauft und zwar mit Unterstützung eines Ehepaars, was bei uns Mitglied des Freundeskreises ist und was, ja, das Museum unglaublich gefördert hat in den letzten 10 Jahren, indem sie eine ganze Reihe von Werken, nicht nur auf den Munich Highlights, aber auch auf den Munich Highlights gekauft haben, nur für das Museum. Also es ging dann direkt an das Museum. Es sind Dauerleihgaben, aber die bleiben hier, sind hier. Und wir haben zum Beispiel ganz zu Anfang ein zauberhaftes Aquarell gekauft von Franz Marc, 2 Rehe, 1908, sehr, sehr schön. Und eine Zeichnung von Paula Modersohn-Becker, Mutter und Kind, die hängt in der aktuellen Ausstellung. Wir haben ein sehr schönes Blatt von Paul Klee gekauft, wirklich fantastisch, eine Zeichnung von 1918, wo er diese Assoziation zwischen Vogel und Herabstürzen im Kriegflugzeug macht. Also doch, wir haben schöne Sachen da gefunden schon.
Rie, das spielt ja schon fast auf die von dir noch konzipierte Ausstellung und von dir, Jessica, dann kuratierte Ausstellung Brutwild. Und ich freue mich schon sehr auf die Ausstellungen, die dann da auch aus deinen Händen konzipiert werden. Neugierig bin ich natürlich noch. Liebe Katrin, was wirst du denn jetzt machen? Du bist doch so umtriebig unterwegs. Wir haben gar nicht über deine Rahmenliebe gesprochen. Was wird dich denn prägen, wenn du den Kochelsee erstmal nicht mehr tagtäglich besuchen wirst?
Ich bin selbst gespannt, muss ich sagen. Eine Sache weiß ich schon, ich arbeite für eine Kunststiftung in Zukunft, die den Expressionismus fördert. Und das ist natürlich eine wunderbare Aufgabe für mich. Ein Gebiet, was mir am Herzen liegt, was ich kenne, das wird mir viel Spaß machen, aber das wird mir natürlich viel, viel mehr Zeit lassen als die Leitung des Museums für andere Dinge im Leben. Und da, ja, ich bin gespannt, was ich entdecke.
Dann bleibt mir jetzt nichts anderes mehr übrig, als dir alles, alles Gute für deine Zukunft zu wünschen. Viel Freude mit der Stiftung und dir, liebe Jessica, viel Erfolg und auch vor allem auch Gratulation zu dieser tollen Position. Ich freue mich wahnsinnig für dich, dass du hier Direktorin in diesem wirklich beeindruckenden Haus, tolle Lage, tolle Architektur, beeindruckende Kunst sein wirst. Ich bin mir sicher, wir sehen uns sehr, sehr häufig wieder, denn es ist auch eins meiner Lieblingshäuser.
Perfekt.
Vielen Dank für eure Zeit.
Ja, vielen Dank
danke
für das Gespräch.
Dir. Sehr schön. Franz Marc